Ich möchte mit uns beten für diese vor uns liegende Zeit. Herr Jesus, möchten dir danken, dass wir wieder gesund uns hier versammeln dürfen, dass du uns zusammengeführt hast und dass wir uns versammeln dürfen zu deinem Namen hin. Dafür möchte ich dir danken. Jesus, ich möchte dir danken, dass du in unserer Mitte bist und dass du jetzt zu uns reden möchtest. Amen. Das ist unser großer Anspruch, jedes Mal, wenn wir uns versammeln, dass wir angesprochen werden von Gott selbst, von unserem Herrn Jesus Christus selbst. Und eigentlich nicht nur sonntags, wenn wir zusammen sind, eigentlich jeden Tag. Das heißt, dass unser Denken, unser Fühlen, unser Verstehen durchzogen wird von dem Wesen Gottes. Das heißt es, von Gott angesprochen zu werden, auch mit Gott zu reden. Und heute will Gott uns einiges sagen durch das, was wir lesen werden im ersten Johannesbrief, über das Thema Sicherheit. Sicherheit ist ein großes Bedürfnis, was wir Menschen haben. Das ist uns wahrscheinlich gar nicht so bewusst, weil wir hier in Deutschland leben und relativ sicher leben. Mir ist das erst bewusst geworden, wie stark ich Sicherheit benötige oder wie wichtig für mich Sicherheit ist, als ich in Osteuropa gewesen bin und sozusagen zum Spielzeug oder Spielball von Zoll und Polizei und anderen Kleinkriminellen geworden bin. Wo man gar nicht wusste, was passiert. Wo man wirklich total unsicher wurde, wo hinter jedem Baum jemand stehen konnte, der einem gerade zufälligerweise einen Baseballschläger verkaufen wollte oder irgendwas Ähnliches. Oder man angehalten wurde oder wie auch immer. Und da wurde mir bewusst, bis heute, wie wichtig es ist, dass man Sicherheit hat. Sicherheit ist ein Grundbedürfnis und das ist auch einer der Gründe, warum Johannes diesen Brief hier geschrieben hat, dass es um Sicherheit geht. Ja, wir haben das gesehen, er sagt, dieses schreibe ich euch, als wir die Klammer gesetzt haben vor einigen Wochen, dass eure Freude völlig sei im ersten Johannesbrief, erste Kapitel und die Klammer im fünften Kapitel, Vers 13, dies schreibe ich, dass ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und da geht es um diese Sicherheit. Das ist sicher, das ist gewiss und das ist ganz wichtig. Sicherheit ist ganz wichtig. Und so geht es heute insbesondere um die Sicherheit im Gericht. Kommen wir nachher noch zu. Die Sicherheit des Freispruchs im Gericht. Am Gericht kann es sehr unsicher sein. Insbesondere, wenn ich nicht weiß, ich war nur einige Male am Gericht, auch einige Male am Arbeitsgericht schon, das ist immer eine sehr unsichere Geschichte. Eigentlich ist sicher, dass ein Unternehmer verliert, aber das ist immer sehr, sehr unsicher, wo ich nicht weiß, wo es keine Rechtssicherheit gibt. Ich kann euch viel über Unsicherheit sagen, aber es ist ein beruhigendes Gefühl, Sicherheit zu haben. Und wir sehen, dass am Ende unseres Lebens ein Gericht gesprochen wird. Wir sehen das. Lässt uns auch erahnen, wenn wir die Heiligkeit Gottes berücksichtigen, wenn wir die Heiligkeit Gottes sehen, können wir schon ahnen, dass wir zur Verantwortung gezogen werden. Sagt die Bibel auch an verschiedenen Stellen. Ich will jetzt nicht ausdrücklich auf das Gericht eingehen, aber am Ende unserer Zeit werden wir vor dem lebendigen Gott stehen und wir werden auf manche Frage keine Antwort haben. Da wird der Richter der Welt, das habe ich gleich, das werde ich gleich noch etwas weiter ausführen, wird dann Gericht sprechen. Aber es besteht bei Gott eine Rechtssicherheit. Wir dürfen wissen, was Recht ist und was Unrecht ist. Das hat Gott uns schon in unser Herz gegeben. Dass wir manches wissen, auch wenn wir Gott nicht kennen, dass wir manches wissen, was Unrecht ist und was wir trotzdem tun. Aber wir müssen wissen, dass wir dafür zur Verantwortung gezogen werden. Also Gott teilt uns sein Urteil vorher schon mit. Und das ist echte Rechtssicherheit, die wir als Christen haben dürfen. Wir werden das heute etwas weiter noch ermitteln. Das ist ganz anders zum Beispiel als in der Lehre der Moslems. In der Lehre der Moslems gibt es keine Rechtssicherheit. Ja, Sefta? Es ist nicht klar. Genau. Es ist nicht klar, wie das Leben eines gläubigen Moslems enden wird. Das ist ein Problem für sie. Das ist ein Problem. Weil es gibt nur eine Rechtssicherheit im Leben eines Moslems. Wenn er sein Leben im Heiligen Krieg verliert, im Dschihad, dann wird er oder auch sie ins Paradies kommen. Das ist die Rechtssicherheit, was sie ihren Selbstmordattentätern beibringen. Ansonsten ist ihre Lehre, die Lehre der Moslems, ist Schicksal. Gibt es einen Begriff für, ja? Kismet. So wie Gott will. Wenn ich Glück habe, komme ich in den Himmel, wenn nicht, dann nicht. Gott ist ein willkürlicher, in ihrem Glauben ist er ein willkürlicher Gott, der nicht zu berechnen ist. Das nennt man Fatalismus. Sie sind darauf angewiesen und wissen nicht, ob es gut geht oder ob es nicht gut geht. Aber die Wirklichkeit ist eine andere. Das ist falsch. Gott, der Gott der Bibel, hat sich mitgeteilt und er verschafft uns eine Rechtssicherheit. Wir wissen das, dass wir einen treuen, einen unwandelbaren und zuverlässigen Gott haben. Die Geschichte hat es gezeigt, was Gott zusagt, hält er ganz gewiss. Wir wissen das, dass im Alten Testament das 80% von dem, was Gott aus dem Alten Testament vorausgesagt hat, dass er das tatsächlich gemacht hat. Zum Beispiel hat er im Alten Testament vorausgesagt, dass er Jesus schicken wird. Dass er jemand sendet, der für uns sein Leben schenkt. Er hat es getan. Er hat die Zerstörung des Tempels in 70 nach Christus ist 500 Jahre vorher prophezeit worden. Er hat es getan. Er hat gesagt, dass kein Stein auf den anderen bleiben wird. Da haben die gesagt, Salomo hatte den Tempel gebaut. Viele hundert Jahre vorher. Salomo hat den Tempel gebaut und dann ist die Prophezeiung gewesen, dass kein Stein auf dem anderen bleiben wird, an dem Tempel. Da haben die sich gedacht, was soll das denn? Das kann nicht sein. Kein Stein auf den anderen. Und wisst ihr, dass es passiert ist, dass der Tempel ist ja heute ganz weg. Warum ist kein Stein auf dem anderen geblieben? Die haben das Ding abgefackelt, also abgebrannt. Und es ist deshalb kein Stein auf dem anderen geblieben, weil sie aus den Ritzen das Gold rausgekratzt haben. Da ging es um viel Geld. Deshalb blieb kein Stein auf dem anderen. Und er hat es vorher gesagt. Das nur so als Randbemerkung. Was Gott sagt, das tut er definitiv. Und er sagt es uns vorher, können wir lesen, in Amos 3, Vers 7. Amos 3, schreibt es nur mit. In Amos 3, Vers 7 lesen wir, dass er uns das vorher mitteilt, dass er den Propheten vorher mitteilt, was passiert ist. Und das ist eine super komfortable Sache, dass wir nicht einfach hinauslaufen, sondern dass Gott es uns vorher mitteilt, was er tun wird. Und in 1. Petrus 4, Vers 5 lesen wir, sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Wenn Gott es in der Vergangenheit gemacht hat, was er vorher gesagt hat, wird er das auch in der Zukunft machen. Er sagt es uns vorher. Lasst uns das festhalten jetzt. Gott sagt es uns vorher. Wir wissen das. Hebräer 10, Vers 30. Denn wir kennen ja den, der sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Und weiter, der Herr wird sein Volk richten. Er sagt es uns vorher. Hebräer 10, Vers 30. 2. Timotheus 4, Vers 1. Ich ermahne dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Gott wird das tun. Gott wird uns richten. Wir lesen gleich weiter. Wir lesen gleich im Johannesbrief. Also ich will euch nicht beunruhigen. Ich will euch nur sagen, dass es ernst zu nehmen ist, was Gott sagt. Hebräer 13, Vers 4. Hebräer 13, Vers 4. Die Unzüchtigen und die Ehebrecher wird Gott richten. Er wird es tun. Er hat das gesagt. Wir brauchen nicht wundern. Er hat es definitiv gesagt. Hebräer 13, Vers 4. Und nicht zu vergessen, dreimal im Neuen Testament die Warnung, die anfängt mit, irrt euch nicht. Also ihr Lieben, vertut euch nicht. Gott macht das. Gott ist ein gerechter Gott und er wird es tun, was er gesagt hat. Dreimal. Ich sage euch nur die Stellen, ich kann euch die gerne nachher nochmal geben. 1. Korinther 6, Vers 9, Galater 6, Vers 7, Jakobus 1, Vers 16. Aber heute soll es ja um Sicherheit gehen und wenn ich von Sicherheit spreche, hier geht es insbesondere um Sicherheit am Tag des Gerichts. Wenn ich heute über Sicherheit spreche, heißt es nicht, es wird schon alles gut gehen, sondern dass wir sicher wissen dürfen, das wird Gott tun. Gott sagt, ich werde es mit Sicherheit tun. Er hat es mit Israel gesagt, er hat gesagt, ich werde euch mit Sicherheit werde ich euch richten. Er hat auch gesagt zu Israel, mit Sicherheit werde ich euch in das Land der Verheißung zurückführen, nachdem sie in der Gefangenschaft waren. Und wir erleben das seit 1967, wo von Israel keine Spur war, überhaupt gar nicht, Staatsgründung Israel, und heute ist Israel ein ganz normaler Staat, ein ganz normaler ist er nicht, ist Gottes auserwähltes Volk. Aber Gott hat seinen Plan durchgesetzt. Die Sicherheit hat er den Israeliten gegeben. Sicherheit ist ein ganz großes Problem. Es ist nicht mein Steckenpferd, über sowas zu reden. Aber als ich mich als Christ bezeichnete, war ich in vielen Sachen sehr unsicher und ich war in mancher Predigt war ich sehr betroffen und habe dann gesagt, oh, du kannst ja gar nicht so leben, das kannst du doch gar nicht bringen, du kannst doch gar nicht so weitermachen, wie du lebst. Manche Predigt hat mich sehr betroffen und ich wäre am liebsten unter einen Stuhl gegangen. Und habe dann gedacht, naja, wird schon irgendwie alles gut gehen. Aber ich sage euch, das beschäftigt mich heute noch. Weil heute bin ich mir sicher, dass das eine Fehlannahme war, dass schon irgendwie alles gut geht. Und ich bin mir sehr sicher, heute, über das Folgende, über das, was Johannes geschrieben hat, nämlich über die Freimütigkeit am Tag des Gerichts, wo wir jetzt zukommen werden. Also ist egal. Ich bin nicht derjenige, der jemand verurteilt und nicht derjenige, der jemand anklagt. Aber wir müssen uns damit auseinandersetzen, was Gott uns sicher mitteilt. Er teilt es uns sicher mit. Und ich sage euch, lasst euch nicht davon abbringen, drückt das nicht weg, quetscht das nicht an der Seite, so wie ich das lange Zeit gemacht habe. Dass man im Gottesdienst oder nach dem Gottesdienst vielleicht kurze Zeit betroffen ist und sich dann wieder anders tröstet und denkt, na ja, wir anderen sind ja auch nicht besser und wird schon irgendwie gut gehen. Das ist nämlich keine Sicherheit, es wird schon irgendwie gut gehen. Und es hat mich, Gott sei Dank, ich habe Gott dafür gedankt, dass es mich so sehr beunruhigt hat, dass ich irgendwann mein Leben so geändert habe, dass ich sicher sein konnte. Dass ich sicher sein konnte, Freimütigkeit zu haben am Tag des Gerichts. Dass ich heute, wie Johannes schreibt, furchtlos dem Tag des Gerichts entgegengehen darf. Und das tun wir alle. Nicht furchtlos, aber wir gehen alle dem Tag des Gerichts entgegen. Alle. Das heißt nämlich, wenn wir die Augen zugemacht haben. Das ist eine Binsenweisheit. Ich hatte mich mit Sascha nicht abgesprochen. Sascha hat die Stelle aus dem Hebräer vorgelesen. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, dann aber das Gericht. Früher wurde das sogar mal auf Beerdigungen vorgelesen. Macht man heute natürlich nicht mehr. Man will die Lebenden ja nicht verunsichern. Aber das ist Sicherheit. Also der Weg, der ist für uns sowieso vorher bestimmt. Für allen. Die Frage ist jetzt, furchtlos oder nicht? Gehe ich da furchtlos hin oder nicht? Bin ich mir sicher. Ich habe so viel Angst gehabt. Ich habe so viel Angst gehabt vor dem Tag des Gerichts. So viel. Und glaubt es mir, meine Angst hat sich in dem Falle geändert, ist weggegangen, völlig weggegangen, wo sich mein Leben geändert hat. Da ist meine Angst weggegangen. Erst an dieser Stelle. Und glaubt es mir, ich habe viele gehabt, die versucht haben, mich zu beruhigen. Es hat viele gegeben, die versucht haben, mich zu beruhigen. Und sie konnten es nicht. Sie konnten es nicht. Nur immer für kurze Zeit. Und ich bedauere das heute noch, dass nicht Menschen gekommen sind und zu mir gesagt haben, ich kann dir sagen, warum du keine Sicherheit hast. Weil du nicht umgekehrt bist. Du redest von deinem Mund, dass du ein Christ bist und dein Leben spricht was anderes. Das hätte man mir sagen müssen. Und lebe so, wie Gott das will, dann bekommst du Sicherheit. Das heißt nicht, das habe ich schon viele Male gesagt, das heißt nicht, dass es einen Mensch gibt, der ohne Sünde leben kann. Das war nicht die Frage. Wir lesen 1. Johannes 4. Vers 17. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Kapitel 5 jetzt. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Seine Gebote sind nicht schwer. Wir kommen wahrscheinlich nur bis, wenn überhaupt, bis zum dritten Vers heute. Wir hören erstmal hier auf. So ist, wenn es um Sicherheit geht, ist dann die erste Frage. Die erste Frage, die zu stellen ist: Bist du sicher, dass deine Schuld und Sünde gegenüber dem lebendigen Gott ausgelöscht ist? Die kann ich für keinen Menschen beantworten. Ich weiß, warum ich mir sicher bin. Das kann ich sagen. Stehe ich nachher gerne zur Verfügung. Aber das ist die erste Frage, die wir uns stellen müssen. Bist du sicher, dass deine Schuld und Sünde gegenüber dem lebendigen Gott ausgelöscht ist? Diese Schuld wird nicht ausgelöscht, indem man zur Gemeinde kommt. Ich weiß, dass ich mich wiederhole, besonders in diesen Fällen, und ich wiederhole mich in diesen Fällen gerne, sondern in diesem Fall ist die Schuld ist ausgelöscht, wenn ich sage: Jawohl, Gott, du hast recht, ich bin Sünder und du bist heilig und ich will mein Leben ändern und du sollst der Herr in meinem Leben sein. Und ich bitte dich, dass du mir meine Sünde vergibst. Und so wird Schuld und Sünde ausgelöscht. Erkennen, dass ich schuldig bin, und bekennen und die Herrschaft seines Lebens abgeben. Das heißt, sich unter die Gesetzmäßigkeit Gottes zu stellen. So wird Schuld und Sünde ausgelöscht. Nicht anders. Nie. Nie anders. Die Liebe Gottes, sie ist so vollkommen, dass er die Lösung zur Beseitigung der Sünde selbst in die Hand genommen hat. Hebräer 2, Vers 9, wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch die Gnade Gottes den Tod für alle schmecken. Also, Jesus hat den Tod bekommen, den wir verdient haben. Hebräer 2, Vers 9. 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das sind nur zwei Verse. Ich kann euch noch einige an, könnt euch noch einige andere nennen. Deshalb ist für einen Christ, ich habe gerade erklärt, wie man Christ wird, indem man sich an Christus wendet, nicht indem man gute Taten tut oder irgendwas. Ein Christ wird man, indem man sich an Christus wendet und sagt: Herr Jesus, ich bin sündig und ich danke dir, dass du für mich bezahlt hast. Und Römer 10 nachzulesen: Du sollst der Herr werden in meinem Leben, die Herrschaft abgeben, den Anspruch an ihm abgeben. Also, deshalb ist das Leben, Thema Sünde für einen wirklichen Christen, ist das Thema Sünde erledigt, weil er hat sie abgegeben an den, der die vollkommene Liebe, schreibt Johannes hier, an den, der vollkommen liebt. Deshalb brauchen wir als Christen, als Kinder Gottes, brauchen wir keine Angst zu haben am Tag des Gerichts. Wer sich dann nicht sicher ist, schreibt Johannes, ist nicht vollkommen in der Liebe. Man kann es anders sagen: Wer sich seiner vollkommenen Vergebung nicht sicher ist, hat die Liebe, hat die vollkommene Liebe Gottes nicht kennengelernt. Wer nicht vollkommen sicher ist, dass alles vergeben ist, der kennt Gott nicht. Der hat die vollkommene Liebe Gottes nicht verstanden. Hat er nicht kennengelernt. Jesaja 43, Vers 25 sagt Gott, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und an deine Sünden werde ich nie mehr gedenken. Das ist am Tag des, das ist unser Gericht. Unser Gericht ist, dass Jesus die Sünde bezahlt hat und unserer Sünden und unserer Ungerechtigkeiten er nie mehr gedenken will. Und das ist, das steht über das, über dem Leben eines jeden Kindes Gottes. Jeden. Deshalb heißt es hier Freimütigkeit am Tag des Gerichts. Und wer nicht freimütig ist, also das heißt, wer sich nun fürchtet, im zweiten Vers haben wir dann gelesen, dass da keine Furcht ist, wer sich aber jetzt nun fürchtet vor dem Gericht Gottes, wer sich fürchtet vor dem Gericht Gottes, der hat Gott nicht kennengelernt. Wer sich fürchtet vor dem Gericht Gottes, hat die vollkommene Liebe Gottes nicht kennengelernt. Diese Person hat kein Verhältnis zu Gott und ich behaupte, ist kein Kind Gottes. Eine steile Behauptung, ich weiß das. Ich muss an dieser Stelle einschieben, stimmt, ich muss gleich einen Schluck zu trinken haben. Ich muss an dieser Stelle einschieben, das ist auch jetzt ganz kurz zu hören, ist wichtig. Wir müssen an dieser Stelle einschieben, dass es auch wirkliche Kinder Gottes gibt, die ein Verständnisproblem haben. Und auch durch falsche Unterweisung immer wieder ihre Gewissheit der Sündenvergebung in Frage stellen. Das gibt es tatsächlich. Also das sei hier mal nicht so gemeint. Also hab verstanden, ja? Denn worum es hier geht. Das meine ich nicht. Also es gibt Leute, die haben speziell bei der, schönen Dank, bei der Gewissheit ihrer Vergebung oder bei der Heilsgewissheit auch, haben die Verständnisprobleme und stellen das deshalb immer wieder in Frage. Dass solche Ausnahmeerscheinungen gibt es hier an dieser Stelle, das sei nicht gemeint. Ich kenne Menschen, logischerweise sind das Frauen, an dem Beispiel jetzt, wie ihr an dem Beispiel sehen könnt, die haben abgetrieben. Das nehmen sie ihr Leben lang mit sich rum. Und die haben das sehr oft, dass sie sagen, das war so schlimm, das kann Gott mir nicht vergeben haben. Sowas gibt es tatsächlich. Und trotzdem sind das Kinder Gottes, auch wenn sie das speziell in diesem Falle nicht begriffen haben. Das sei hier aber nicht gemeint. Das wird übrigens in den Beratungszentren nicht gesagt, wo es diese Abtreibungsscheine gibt, dass die Frauen das ihr Leben lang nicht vergessen. Das sei hier nicht gemeint. Zurück nochmal. Ein Mensch kann Gottes vollkommene Liebe nur erkennen, wenn er von dieser Liebe auch berührt würde. Also kann Gottes vollkommene Liebe und deshalb die vollkommene Vergebung nur erkennen, wenn er davon auch berührt wurde. Das heißt, wenn er gemerkt hat, ja, ich bin gemeint. Und das, wie ich gehe, mein Weg, der ist völlig daneben, das geht gar nicht. Und ich kehre um. Jawohl, Gott, du hast recht. Ja, Gott, da wartet Gott drauf. Das ist die Umkehr. Nicht zu sagen, ja, ich glaube und lebe weiter, wie ich will. Das ist keine Umkehr. Das ist eine Umkehr nicht zu Gott hin. Und das eine Umkehr ist, von Gottes Liebe berührt zu werden und sagen, ja Gott, du hast recht. Ich schaffe das von mir aus nicht. Aber ich will in der Abhängigkeit zu dir will ich weitermachen. Und ich hatte es gerade schon gesagt, und ich will davon profitieren, dass du für mich gestorben bist. Und der umgekehrte der so umgekehrte Mensch, der wird in den nächsten Versen Hinweise finden, die ihm berechtigte Sicherheit am Tag des Gerichts verschaffen. Wie wir das hier gerade gelesen haben. Es gibt auch unberechtigte Sicherheit und ich hoffe, dass wir das hier nicht predigen. Dass wir hier keine unberechtigte Sicherheit predigen. Das wird auch so oft gemacht. Wir hatten jetzt die Tage ein Beispiel. Zum Beispiel bei dem Buch Die Hütte. Kennt vielleicht der ein oder andere. Es ist ein Buch, die Hütte. Da wird Gott dargestellt als ein kuscheliger Gott, wo das alles dann irgendwie schon gut geht. Und wo der Mensch das Wichtigste ist, was es gibt. Gibt es viele Bücher, gerade heute, wo sowas vorgestellt wird. Der Mensch ist wichtig und Gott ist praktisch der Erfüllungsgehilfe des Menschen. Und auch bei der Emerging Church, bei der neu aufkommenden Kirche, ist der Mensch im Mittelpunkt der Geschichte. Da wird das Wort Gottes, das Evangelium, wird menschenzentriert weitergegeben. Man kann es sagen, da wird der Mensch zum Wichtigsten erhoben. Kann es auch deutlicher sein, wird der Mensch auf dem Thron Gottes gesetzt. Aber wir sehen, wir müssen aufpassen, weil das pinselt unser Ego. Da fühlen wir uns sehr wohl. Weil der behauptet nämlich was anderes als die Bibel oder auch was anderes als ich, die sowas forcieren. Und die Menschen hören das natürlich viel lieber, auch wenn es ihnen merkwürdig vorkommt. Erstmal. Aber nach dem zweiten Buch kommt euch das nicht mehr merkwürdig vor. Sagt ihr, so toll ist Gott. Das ist ja schön. Und schon haben wir das, was ich vor einigen Wochen gesagt habe, Christ sein Leid, ich will so bleiben, wie ich bin. Und wir haben in Jesaja gelesen gerade, ich tilge deine Übertretungen. Was haben wir gelesen? Ich tilge deine Übertretungen, sagt Gott zu Israel, um meinetwillen. Gott ist das Maß. Und nicht wir Menschen. In allem. Gott ist das Maß. Und in diesen neuen Strömungen, wo Emerging Church und auch die Erfinder dieses Buches Hütte und es gibt zig andere, Elfie könnt euch viele andere sagen, Heike könnt euch noch viele andere sagen, die beschäftigen sich mehr mit solchen Büchern. In diesen neuen Strömungen, die kommen, wird Gott verändert und nicht mehr der Mensch. Und das müssen wir festhalten. Der Mensch muss verändert werden, nicht Gott. Gott ist derselbe. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Genau. Das ist nichts ändern. Ein Glück. Aber der Mensch, wir müssen uns ändern. Ich muss mich ändern. Wir kommen zurück und stellen fest, die Sicherheit der Sündenvergebung ist nur berechtigt beim veränderten Menschen, der Gottes vollkommene Liebe kennengelernt hat. Das stellt sich dann wie folgt dar. Der veränderte, umgekehrte Mensch liebt. Der veränderte, umgekehrte Mensch liebt. Ein Christ liebt seine Geschwister. 1. Johannes 4, Vers 20 und bis 5, Vers 1. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, ist er ein Lügner. Und wenn sein Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt den, der aus ihm geboren ist. Der veränderte Mensch, der mit Freimütigkeit hat am Tag des Gerichts, der liebt. Schon manchmal mühselig, denken wir. Schon manchmal mühselig, unsere Brüder zu lieben. Was steckt dahinter? Da steckt der veränderte Mensch hinter. Ich sage euch ein kleines Beispiel. Ein kleines Beispiel von mir persönlich. Als ich Christ wurde. Ich habe meinen leiblichen Bruder gehasst. Meinen älteren leiblichen Bruder habe ich definitiv gehasst. Gott hat das geschenkt, dass ich ihn liebe. Heute. Wir machen zusammen Gospel-Track in Gevelsberg. Gott hat das geschenkt. Gott macht das. Und nicht, dass ich mich zusammenreißen muss. Ich liebe ihn jetzt nicht so, dass ich jetzt zähneknirschend mich zusammenreißen muss. Nein. Gott hat es getan. Gott hat das gemacht. Er hat das geändert. Und wollen wir mal gucken, was da weiter hintersteckt. Was überhaupt dahinter steckt. Da steht nämlich Folgendes hinter. Wenn der unendliche, lebendige Gott einen Menschen zu seinem Kind auserwählt hat, wenn der unendliche Gott, der ewige Gott, einen Mensch zu seinem Kind gemacht hat, auserwählt hat, steht es uns dann zu, das Kind nicht zu lieben? Haben wir dazu ein Recht überhaupt, schreibt Johannes. Geht das, dass wir das nicht lieben? Und das ist auch gesagt, für ein in unseren Augen merkwürdiges oder schwieriges oder selbst für ein unsympathisches Kind Gottes, wenn es das geben sollte. Wir haben, ja, wir meinen, das gäbe es. Wir haben es zu lieben, nicht zu ertragen. Wir haben es zu lieben. Und das sind Sachen, die sind uns als Prüfstein gesetzt worden, wo wir uns selbst, wo wir unsere Echtheit überprüfen können. Wo ich selbst überprüfen kann, bin ich echt? Bin ich ein echter Mensch? Nein. Bin ich ein echter Christ? Wird an solchen Stellen wird das überprüft. Nämlich die Frage, liebe ich meine Brüder? Ich musste mich irgendwann fragen, liebe ich Freddy Streck? Ja. Ich bin so dankbar, dass ich das mit Ja beantworten konnte. Da war ich total dankbar drüber, dass ich ihn nicht gehasst habe. Ich fand das nicht gut, was er gemacht hat. Aber das hat nichts damit zu tun. Das hat meiner Liebe zu ihm oder meinem Verhältnis zu ihm. Mein Verhältnis zu ihm hat es schon einen Abbruch getan, aber nicht meiner Liebe zu ihm. Hat es keinen Abbruch getan. Also, wen Gott zu seinem Kind macht, das ist ja ein ganz besonderes Liebesverhältnis. Gott zu seinem Kind. Wie können wir dann sagen, nee, immer aber Gott nicht mit mir. Nein, 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 das steht uns gar nicht zu. Nicht im Entferntesten nicht. Selbst mich müsst ihr lieben. Ja. In Maßen. In Maßen. Ah, genau, Anke ist noch in einer besonderen Situation. Das ist meine Schwester, die leidet dann noch besonders drunter. Wen Gott in seiner Allmacht und Liebe auserwählt hat, den haben wir zu lieben, ohne Wenn und Aber. Ich würde gerne noch auf den Unterschied eingehen, kann ich jetzt nicht. Aber wir sehen, dass die Liebe unter Geschwistern, unter Kindern Gottes eine ganz besondere ist. Nicht zu sein hat, ist. Und ich habe vor einigen Sonntagen hier gestanden, da habe ich gesagt, dass man für seinen Bruder das Leben geben muss. Und ich bin dankbar, dass ich weiß, dass Geschwister hier sind, die das für mich tun werden, würden. Was Gott verhindern möge. Weil mein Sohn, den liebe ich auch so. meinen Sohn liebe ich auch so. Wenn die Chance, wenn die Frage käme, mein Sohn oder ich, wenn es um unser Leben gehen würde, dann würde ich sagen, nimm mich. Mit Sicherheit. Bei meinem Sohn würde ich das mit Sicherheit sagen. Vielleicht auch für, bei manchen von unter uns hier. Aber eigentlich muss es bei jedem sein. Jedem Kind Gottes. Also, wir müssen unsere Praxis überdenken und uns fragen, welchen meiner Geschwister liebe ich nicht? Und das muss dann gleich die Frage aufwerfen. Johannes wirft dann gleich die Frage auf, wenn ich dann meinen Bruder nicht liebe, kenne ich dann die vollkommene Liebe Gottes? Und daraus schon wieder folgend, habe ich überhaupt Sicherheit am Tag des Gerichts? Das ist ja eine Kettenreaktion. Liebe ist keine Frage der Sympathie. Wenn ich vielen unsympathisch bin, habe ich da Verständnis für. Liebe ist keine Frage der Sympathie, sondern des Gehorsams. Liebe ist eine Frage des Gehorsams. Weil unser Herr Jesus hat es uns vorgelebt, aber in Vollkommenheit. Römer 5, Vers 10 sagt, dass er uns geliebt hat. Also, ich lese das mal eben vor. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, steht hier, als wir noch Feinde waren. Gott hat seine Feinde geliebt. Da geht es nicht um seine Brüder. Er hat seine Feinde geliebt. Er liebt uns, als wir Feinde waren. Wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet durch sein Leben? Seine Liebe, Gottes Liebe, Jesu Liebe drang zu uns, als wir noch Feinde waren. Aber hier im zweiten Vers des fünften Kapitels steht noch ein weiterer Hinweis, außer der Liebe, was ein Kind Gottes kennzeichnet. So viel Zeit nehmen wir uns noch. Da steht, ein Kind, welches Freimütigkeit haben darf am Tag des Gerichts, hält seine Gebote. Hält seine Gebote. Es kommt zum Schluss jetzt. Dieser Predigt kommt jetzt noch ein spannendes Prinzip. Ein Kind Gottes hält die Gebote Gottes. Warum? Weil es Gott liebt. Ein Kind Gottes hält seine Gebote, weil es Gott liebt. Alle anderen Gründe, hört zu. Danke. Alle anderen Gründe sind unzulässig. Nochmal zu diesem Prinzip. Ein Kind Gottes hält die Gebote Gottes, weil es Gott liebt. Und alle anderen Gründe sind unzulässig. Als Kind Gottes bin ich gehorsam. Warum? Ja, gehorsam ist so was ganz, also ist ja was ganz, also jetzt im 2012 schon ganz schlecht. Gehorsam eigentlich ganz schlecht. Passt uns Menschen nicht, das stört uns ja. Aber warum bin ich als Kind Gottes gehorsam? Weil ich Gott liebe. Warum verzichte ich als Kind Gottes? Warum verzichte ich? Weil ich Gott liebe. Warum liebe ich als Kind Gottes? Weil ich Gott liebe. Weil er mich zuerst geliebt hat, haben wir gelesen. Das kann man ohne Ende ohne Ende nachvollziehen. Und dann sind mir auch seine Gebote nicht schwer. Warum sind mir dann seine Gebote nicht schwer? Warum sagt er das, dass die Gebote nicht schwer sind? Weil ich Gott liebe. Und wenn ich was mache, was mir weh tut, was aber richtig ist, warum tue ich das? Weil ich Gott liebe. Warum verkündige ich das Evangelium? Weil ich Gott liebe. Das ist ein Umkehrschluss, ist das. Daraus entspringt die Liebe auch zu den Menschen. Warum haben wir am 1. Januar Säfte umgezogen? Warum? Natürlich haben wir Säfte auch lieb. Aber die Motivation ist doch, weil ich Gott liebe. Und nicht, weil ich gerne eine Waschmaschine in den vierten Stock trage. Die war sau schwer. Ja, aber versteht ihr das System dabei? Weil ich Gott liebe. Das ist der Grund. Alles andere ist unzulässig. Wir merken, welches Prinzip dahinter steckt. Ja? Die Liebe zu Gott nimmt so Überhand, dass ich alles andere darunter stellen muss und sich daran prüfen lassen muss. Jetzt mal nochmal zu diesem Satz. Die Liebe zu Gott, die nimmt so Überhand, dass ich alles andere unter dieser Liebe stellen muss und sich auch daran prüfen lassen muss. Jesus bringt das in einem Satz, bringt er das auf den Punkt. Das möchte ich euch bitten aufzuschlagen in Lukas 14, Vers 26. Den Satz werden wir heute nicht auslegen mehr. Lukas 14, Vers 26. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Werden wir vielleicht nochmal irgendwann speziell darüber sprechen, über diesen einen Vers. Im Hauskreis haben wir mal einige Worte darüber gesprochen, dass es da nicht, dass das kein Aufruf ist, unsere Verwandten zu hassen, im herkömmlichen Sinne, sondern dass ich alles unter der Liebe Jesu unterzuordnet. Alles ist untergeordnet unter der Liebe zu Gott. Alles. Da sagt Jesus, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wenn irgendwas mehr ist, irgendwas wichtiger ist, als die Liebe zu Gott, ist er kein Kind Gottes. Definitiv nicht. Das ist die Prüfung, die wir aushalten müssen, die Johannes uns hier zumutet. Haben wir was Wichtigeres in unserem Leben als Gott? Sind wir keine Christen? Sind wir keine Kinder Gottes? Haben wir die vollendete Liebe, sagt die Elberfelder, die Schlachterübersetzung sagt, die vollkommene Liebe Gottes nicht kennengelernt? Klar? Das haben wir zu prüfen. Ist uns was wichtiger ist als Gott? Ist uns was wichtiger ist als der Wille Gottes? Ich kann es nicht, weiß es nicht. Ich bin so dankbar, dass ich Freimütigkeit habe am Tag des Gerichts. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Nehmt den Vers bitte mit nach Hause, Lukas 14, Vers 26. Und möge Gott schenken, dass wir voller Liebe gestärkt aus dieser Stunde hier gehen und aus dieser Zeit hier gehen und unser Leben und auch unser Lieben in seinem Licht prüfen. Und das möge Gott schenken, dass wir nach dieser Prüfung Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Es ist wichtig, dass wir nicht nach so einer Predigt, wie wir sie heute Morgen gehört haben, unterm Tisch verschwinden und denken, hoffentlich sieht mich keiner und irgendjemand suchen müssen, der uns das Gegenteil sagt. Finden wir. Das war eine Lüge. Finden tun wir den. Welches Vorrecht haben wir? Welch ein Vorrecht haben wir, dass wir so einen liebenden Gott ist, der uns so eine Sicherheit geben kann. Und wenn wir geprüft haben und sicher sind, dann können wir mit Sicherheit und mit Rechtssicherheit können wir Freimütigkeit haben, also können wir sicher sein am Tag des Gerichts, dass wir freigesprochen sind, dass Jesus sagt, frei, du bist frei. Und wenn der Kläger uns verklagt, Christus hat uns schon vertreten. Christus hat uns freigesprochen, hat frei, hat es weggetan. Und wenn wir Sicherheit und Freimütigkeit haben, dann können wir fröhlich diesem Tag entgegengehen. Fröhlich dem Tag des Gerichts. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Kann ich euch so viel noch zu sagen? Keine Verdammnis. Frei! Frei! Ich bin frei! Gibt es nicht so ein englisches Lied, Skalan? I am free? Ja. Meine ich doch. Frei! Freigesprochen! Klasse, Sarah! Freigesprochen! Frei! Warum? Weil wir so Helden sind? Nein! Jesus hat uns freigesprochen. Dann können wir dem Tag des Gerichts, dem Tag unseres Endes, fröhlich entgegengehen, wie der Dichter des folgenden Textes. Das ist ein Lied, ein uraltes Lied, und damit schließe ich auch für heute. Das ist sehr alt, ich hoffe, dass wir das trotzdem noch verstehen. Hanke wird das wieder kennen. Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein in die goldenen Gassen zieh ein, wird nur das Schauen meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Dann kommt ein Refrain, das wird allein Herrlichkeit sein. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe. Wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe. Wenn dann die Gnade, mit der ich geliebt, dort eine Wohnung im Himmel mir gibt, wird doch nur Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Dort vor dem Throne im himmlischen Land treffe ich die Freunde, die hier ich gekannt. Das sind die Geschwister. Das sind wir. Sind die Heiligen, die mit Freimütigkeit am Tag des Gerichts sind. Also nochmal. Dort vor dem Throne, im himmlischen Land, treffe ich die Freunde, die hier ich gekannt. Dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Und dann kommt wieder der Refrain. Das wird allein Herrlichkeit sein. Das wird allein Herrlichkeit sein. Wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe. Wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe. Amen. Soweit für heute.